Hallöchen, liebe Leute hier im freien Feed von Orke Cool. Mein Name ist Dom Schott und ich habe was Kleines für euch mitgebracht. Ich halte mich ganz kurz versprochen. Orke Cool Schmökert ist ein langjähriges Format im Programm von Orke Cool, das schon eine Reihe von Veränderungen durchgemacht hat und nun an einen Punkt angekommen ist, wo ich mir denke, wow, fantastisch, ich bin sehr glücklich damit. Ein Mix aus Zeitreise in die Spielegeschichte, Retro-Spielkultur, Zeitschriftenschmökern und Audioreportage, die nun fester Teil des Programms von Okay Cool ist für alle Steady-Supporterinnen und Supporter. Hier möchte ich euch nun die erste Folge dieses neuen Konzepts präsentieren. Ganz frisch erschienen, mit Liebe produziert und für euch vorgezeigt, falls ihr das toll findet, was ihr gleich hören werdet, findet ihr in der Folgenbeschreibung hier unten einen Link, der führt euch zur Steady-Seite. Dann könnt ihr euch ein Abo schnappen, für 5 im Monat seid ihr dabei, schaltet den kompletten Katalog von Okay Cool frei, unterstützt unseren unabhängigen Journalismus und könnt außerdem natürlich jederzeit dieses Abonnement wieder kündigen, wenn ihr denn wollt. So, nun hört es euch aber erstmal an. Hier floss viel Liebe und Recherchekraft rein. Ich bin gespannt, was ihr sagt. Tschüss! Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von Okay Cool Schmökert, dem Format, dem ich, Dom Schott, mit dieser Folge hier einen neuen Anstrich verpassen möchte. In der Vergangenheit ging es hier mal um alte Spielemagazine, in denen ich mit Kollegin Lea Irion schmökerte. Mal ging es um moderne Testberichte, die ich gemeinsam mit den Autorinnen und Autoren besprach. Und schließlich um alte Handbücher, die ich mit Gästen genauestens unter die Lupe nahm. Nach einer kleinen kreativen Pause soll es nun zurück zu den Wurzeln dieses Formats gehen, den alten Spielezeitschriften. Allerdings gibt's dabei einen kleinen Twist. Ich will mir in jeder Folge ein altes Spielemagazin mehr oder weniger zufällig heraussuchen, durch die Spieletests dieser Ausgabe blättern und ein Spiel genauer unter die Lupe nehmen, das mich auch damals privat als kleiner Knopf angesprochen hätte. Auf euch wartet also eine Recherchereise in die Vergangenheit, gepaart mit dem absoluten Nervenkitzel, alte Spiele mit modernem Auge ganz offen und neugierig zum allerersten Mal auszuprobieren. Lasst mich wissen, liebe Leute, wie euch dieses Experiment gefallen hat, das uns in dieser ersten Folge in die Heftwelten der Amiga Joker führen wird. Die Amiga Joker war eine der ersten Computerspielezeitschriften Deutschlands und konzentrierte sich, der Name verrät es ja schon, auf die Spiele und Hardware des Commodore Amiga, ein Heimcomputer, der von Mitte der 1980er an bis Mitte der 90er weit verbreitet in deutschen Wohn-, Spiel- und Arbeitszimmern war. Passend zu dieser Hardware-Geschichte erschien auch die Amiga Joker in eben dieser Zeit mit der ersten Ausgabe im November 1989, einen Monat nach meinem Geburtstag übrigens, und der letzten Ausgabe im November 1996. Ich selbst habe das Ding damals leider nie gelesen, aber bin heute quasi nachträglich immer wieder begeistert, wenn ich durch diese extrem bunten Seiten des Magazins blättere, auf denen das Redaktionsteam unter Leitung von Joachim Nettelbeck und Richard Löwenstein unter dem Slogan »Das Computermagazin der neuen Generation« absichtlich frech und jugendlich über Spiele schreiben, ein krasser Gegenentwurf zur damaligen, etwas biederen Konkurrenz. Meine Lieblingsrubrik übrigens nur am Rande ist in diesem Heft der Stromausfall. Das sind ein paar Seiten, die ganz für Brettspiele reserviert sind. Was für ein toller Name einfach. Für diese Ausgabe Okay Cool Schmökert griff ich ziemlich beliebig ins digitale Zeitschriftenregal von Cult Max, wo alle Ausgaben hochwertig gescannt und archiviert wurden. Hängen blieb ich bei der Ausgabe 1,91, die mit einem Spielautomaten-Gewinnspiel sowie Tests von Elvira, Chase, HQ2, Betrayal, Monkey Island und Awesome wirbt. Was auch immer das alles ist, von Monkey Island abgesehen. Ich begann durch die hübschen Seiten für diese Folge hier also zu blättern, vorbei am Editorial, einem Bericht über die offenbar katastrophal organisierte Spielemesse Amiga 90 und landete schließlich im Testteil. Und hier kam ich nicht besonders weit, weil mein Blick an einem Namen hängen blieb, der mir nix sagte, aber fantastisch klang. Und zwar Dragon Breed. Das
ist tatsächlich der Soundtrack des Spiels. Der geht so hart. Keine Sorge, es ist wirklich das Original. Ich liebe Fantasy, ich finde Drachen spannend und selbst ohne diese beiden Eigenschaften wäre ich wohl trotzdem an diesem Test hängen geblieben, denn direkt unter der Überschrift befindet sich ein großer Screenshot, der eine spektakuläre Spielszene zeigt. Ein riesiger, mit Metallplatten geschuppter Drache streckt sich aus der rechten Bildhälfte mit aufgerissenem Maul einem mini kleinen Helden entgegen, der auf einem ebenso kleinen eigenen Drachen sitzt und ein bisschen ratlos dieser Bedrohung in die Augen blickt. Und all das koloriert mit knalligen Farben, feuerroter Wüstenboden, lavaüberflossene Bergkämme im Hintergrund, dramatischer Schlagschatten als Abrundung. Ich bin interessiert und beginne, den kurzen Testbericht zu lesen. Traurig, aber wahr. Bis R-Type 2 über die Amiga-Screens flimmert, werden wohl noch ein paar Monate ins Land ziehen. Ebenso war aber alles andere als traurig, mit Dragon Breed ist in der Zwischenzeit für actionreiche Unterhaltung bestens gesorgt. Ein hervorragend gemachtes Game, das ebenso hervorragend auf den Amiga umgesetzt wurde. Genug der Lobgesänge, betrachten wir uns das Wunderkind mal etwas genauer. Caius hat es mit seinen 15 Jahren schon weit gebracht. Nicht genug damit, dass er König des Agamenreiches ist, er hat auch bereits seinen eigenen Drachen. Den besteigt er jetzt, um irgendwelche Gegner zu vertreiben, die aus irgendeinem Grund sein Reich verflucht haben. Spielen tut sich der königliche Drachenritt denn auch ganz ähnlich wie R-Type. 6 umfangreiche Level lang wird von links nach rechts geballert. Es gibt auch hier, wenn man länger am Feuerknöpfchen bleibt, einen Superschuss, viele, viele Extrawaffen und riesige Sprites als Gegner. Vor allem der vielseitig verwendbare Drache sorgt für Abwechslung. Er kann Feinde mit seinem Schwanz erschlagen, Extrawaffen tragen und seinem Herrn als zeitweiliges Schutzschild dienen. Und das ist noch längst nicht alles. Das kluge Tierchen spuckt außerdem Feuer und terrorisiert die Mächte des Bösen mit Sideshots und Homing-Missiles, kleine Mini-Drachen. Der blaublütige Reiter hat ebenfalls einiges auf dem Kasten. Er kann nicht nur schießen, sondern an bestimmten Stellen auch absteigen, um zum Beispiel die Extras am Boden aufzusammeln. Bei aller Ähnlichkeit mit Irems Klassiker gibt es aber auch einige Unterschiede. So sind die Level länger und breiter. Man muss auf- und abfliegen, um die Gegner in der oberen bzw. unteren Begrenzungslinie auf den Screen zu bekommen. Überhaupt die Gegner. Besonders die Endmonster sind dermaßen groß geraten, dass sie kaum Platz auf dem Bildschirm haben. Und fies sind die Kerle. Die Grafik ist im schicken Drachendesign gestylt, hat zweifaches Parallax-Scrolling aufzuweisen und ruckelt allenfalls dann ein wenig, wenn Unmengen von Sprites gleichzeitig daherkommen. Beim Sound besteht die Wahl zwischen guten Effekten und sehr guter atmosphärischer Musik. Steuerung, Handhabung, das ganze Spieldesign, alles ist hervorragend gelöst, sehr fair, einfach vorbildlich. Dragon Breed stellt sogar Sankt Dragon in den Schatten und hat wirklich alle Voraussetzungen, eines Tages den gleichen Kultstatus zu erlangen, wie ihn R-Type ja bereits hat. Der Amiga-Joker meint, Dragon Breed bringt es garantiert zum Klassiker. Grafik 89%, Sound 87%, Handhabung 85%, Spielidee 72%, Dauerspaß 90%, Preis-Leistung 81%, Redaktionsurteil 88%. Für Fortgeschrittene. Preis ca. 84 Mark. Hersteller Activision. Spezialität deutsche Anleitung. Bei unserer Testversion wurden die Highscores noch nicht gespeichert. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich klingt das alles sehr, sehr reizvoll. Ich mag das Genre, auch wenn ich bis heute keine einzige Sekunde R-Type gespielt habe, das immer wieder im Text zitiert wird und hinter dem auch das Entwicklerstudio steckt, das dieses Dragon Breed nun wohl gemacht hat. Besonders mag ich außerdem den Twist mit dem Drachen, der diesen Arcade-Shooter so besonders zu machen scheint. Ja, Dragon Breed, ich hab Bock. Dieser Tester hat es mir schmackhaft gemacht. Apropos Tester, da wartet auf uns alle eine kleine, aber spektakuläre Nebenstraße. Geschrieben wurde der Test zu Dragon Breed von einem Redakteur, der sich typisch Amiga Joker nicht direkt mit vollem Namen zu erkennen gibt, sondern ein Kürzel benutzt. MM steht am Ende des Textes, das ein kurzer Blick ins Impressum des Heftes, wo alle Kürzel aufgelöst sind, als Abkürzung für Max Magenauer identifiziert. Max Magenauer, ein Name, den ich wirklich noch nie gehört habe, was nicht unbedingt untypisch ist, denn nicht alle Redakteure von damals sind heute noch Teil der Branche, aber viele eben schon. Und das hat mich neugierig gemacht. Wer ist Max Magenauer? Ich beginne meine Recherche und lande erst einmal in Sackgassen. Max Magenauer taucht noch in der allerletzten Amiga Joker 1996 auf, aber ich finde weder Interviews noch Retrospektiven von ihm, noch Facebook-Profile oder Spuren auf der Berufsplattform LinkedIn. Es scheint so, als habe sich Max Magenauer mit Ende der Amiga Joker einfach in Luft aufgelöst. Und dann finde ich doch was. Auf der Heftarchiv-Webseite Kultboy wurde mit genauester Akribie Profile für nahezu alle Redakteure und Redakteurinnen angelegt, die in der Frühzeit des Spielejournalismus aktiv waren. Über diese Profile können Interessierte zu einzelnen Artikeln der jeweiligen Autorinnen und Autoren springen und durch ihre Portfolios schmökern. Auch Max Magenauer bekam eine solche Profilseite spendiert, die nicht nur seine Artikel auflistet, sondern auch ein altes Bild von ihm zeigt. Ein junger Mann, braune Haare im Topfhelm-Frisurenschnitt der frühen 90er, ein etwas gekniffenes Grinsen, das mir irgendwie bekannt vorkommt, obwohl ich definitiv keinen Max Magenauer kenne. Ich blättere durch den Kommentarbereich des Autorenprofils, in dem zuletzt vor 3 Jahren eine Nachricht hinterlassen wurde. Und hier entdeckte ich endlich die Antwort auf die Frage, wo Max Magenauer geblieben ist. Im Jahr 2017 versuchte offenbar der Kultboy-User Jan Hondaffen 2 ein Interview mit Max Magenauer über seine Zeit bei der Amiga Joker zu führen. Im Kommentarbereich von Kultboy berichtet dieser User, dass das Interview nie wirklich zustande kam, weil Herr Magenauer, hier schon in Anführungszeichen geschrieben, nur sehr unzuverlässig auf die schriftlichen Interviewfragen geantwortet habe. Frustriert brach der User das damalige Interviewvorhaben ab und veröffentlichte die bisherigen Antworten seines Gegenübers im Forum von Kultboy. Und hier taucht als Antwortender in diesem Interview nicht mehr Max Magenauer auf, sondern Dieter Marxreiter, langjähriger und branchenbekannter Spiele-PR-Chef der gleichnamigen Firma Marxreiter in München. Stellt sich in diesem Interviewfetzen heraus, Dieter Marxreiter war in der Lehre bei Siemens, als die Amiga Joker an den Start ging und er sich als Redakteur dort bewarb. Als er angenommen wurde, entstand ein Interessenskonflikt mit seinem eigentlichen Arbeitgeber Siemens. Sein Chef sagte damals, Nebentätigkeiten wie für eine Spielezeitschrift zu schreiben, seien nur als künstlerische Tätigkeit erlaubt. Und wenn Dieter Marxreiter unter einem Künstlernamen dies nun tun würde, dann dürfte er auch über Spiele schreiben. Gesagt, getan, und so wurde Max Magenauer geboren. Ein Deckmantel von Dieter Marxreiter, der nach seiner Zeit bei dem Magazin auf die andere Seite und in die PR wechselte und damit seine alte Identität in den Heftseiten der Amiga Joker zurückließ. Spektakuläre Geschichte, finde ich. Und weil ich Dieter aus vergangenen Interviews gut kenne, wollte ich ihn natürlich für ein kleines Gespräch gewinnen, nachdem ich das herausgefunden hatte. Eine kleine nostalgische Rückerinnerung an die Max-Magenauer-Ära quasi. Und auch am Abend meiner Entdeckung, um 22.35 Uhr vergangenen Dienstag, schrieb ich ihm eine Mail. Und noch am gleichen Abend, wirklich 8 Minuten später, erhielt ich eine Antwort und leider eine Absage. Er könne sich an den Test und die Zeit nicht mehr allzu gut erinnern, aber er versicherte mir, dass er bis heute R-Type noch immer liebt. Naja, schön für ihn und R-Type, aber schade um diese Gelegenheit. Naja, man kann ihn ja nicht zwingen. Zurück zu Dragon Breed also. Das Spiel, das Dieter Marxreiter alias Max Magenauer alias Dieter Marxreiter alias Max Magenauer alias Dieter Marxreiter als potenziellen Klassikers des Genres hochlobte. Zeit, sich das Ding endlich mal selbst anzusehen. Dragon Breed erschien nie auf einer der modernen oder moderneren Konsolen. Es gibt kein Remaster, kein Remake und so bleibt nur der Griff zum Originalspiel für den Amiga oder der Tauchgang in die Welt der Emulatoren. Dragon Breed spielt sich auf den ersten Blick wahnsinnig simpel. Unser Held steigt in einer hübschen Introsequenz auf seinen Kampfdrachen und schon geht's los, immer von links nach rechts. Wir müssen gegnerische Drachen und sonstige Kreaturen abschießen, die sich in zunehmender Zahl uns entgegendrücken. Gelingt den Gegnern ein Treffer, verlieren wir ein Leben und müssen am letzten Checkpoint starten. Nach dem dritten Scheitern ist dann Game Over angesagt. Interessant wird dieses Spielprinzip durch ein paar Besonderheiten, die mir sehr gut gefallen. Wirklich sehr gut. Zunächst mal die Upgrades. Auf dem Weg befinden sich immer wieder kleine Feuer-Icons, die unseren Drachen dauerhaft Feuer speien lassen. Je mehr Upgrades wir aufsammeln, desto mächtiger wird unser transportabler Flammenwerfer, was nicht nur befriedigend ist, sondern außerdem extrem hilfreich. Und apropos Drache, der ist im Gegensatz zu seinem Reiter, also uns, unverwundbar und wird damit indirekt zu einer mächtigen Waffe. Wir können nämlich offensiv an Gegner ranfliegen und sie zwischen linkem Bildschirmrand und unserem Drachen zerquetschen. Und wenn das gelingt, richtet unser Drachenkörper Schaden am Gegner an. Ist ein riskantes Manöver, aber macht wahnsinnig viel Spaß. Und ja, genau das ist das Wort, das hier ganz groß geschrieben ist. Spaß. Ich habe wirklich viel davon mit diesem Spiel, das immerhin über 30 Jahre alt ist. Die Story ist egal, wenn es überhaupt eine gibt, aber die Spielmechaniken selbst sind so gut gelungen, dass die Spielzeit nur so an mir vorbeiflog. Der tolle Soundtrack tut sein Übriges und all das zusammengenommen klingt dann so. Ich muss nochmal sagen, ey, wie hart dieser Soundtrack geht. Einfach phänomenal. Naja. Flup, 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 flup. Alarm, Alarm. Schnittfee Domshot möchte an dieser Stelle eine kleine Korrektur bzw. einen Zusatz unterbringen. Das wusste ich leider zum Zeitpunkt der Aufzeichnung und des Spielens noch nicht. Tatsächlich ist Dragon Breed mittlerweile auch auf einer moderneren Konsole verfügbar. Und zwar, Achtung, gut versteckt, in der Irem Collection Volume 3 auf der Nintendo Switch kann man das Ding spielen. Jetzt wisst ihr es. Also falls ihr die Nintendo Switch habt, holt euch die Irem, dazu gleich mehr, Collection Volume 3. Bitteschön, Dankeschön. Flup, 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 flup. Ich weiß ganz genau, ich hätte das damals richtig doll geliebt, wenn ich mir das gekauft hätte. Und dafür möchte ich an dieser Stelle quasi nachträglich Amiga Joker für die Empfehlung und IREM, 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 danken, denn das sind nicht nur die Entwickler, sondern neben Activision auch Publishers dieses Spiels gewesen. Und da lohnt sich nochmal ein kleiner Blick in die Geschichtsbücher, würde ich sagen. Irem, Irem, was auch immer, ist vor allem für drei Spiele bekannt. Es ist ein Studio, das 1974 gegründet und 1997 geschlossen wird. Und wenn man den Chronisten so glauben darf, dann sind die Höhepunkte des Portfolios dieses japanischen Entwicklerstudios Moon Patrol von 1982, Kung Fu Master von 1984 und, Achtung, na klar, R-Type von 1987, das auch im Dragon Breed Test von Max Magenauer alias Dieter Marxreiter alias Max Magenauer zitiert wird. Während dieses Entwicklerteam für Software, wie gesagt, 1997 geschlossen wurde, existiert IRM Software Engineering bis heute weiter, und zwar vor allem als Hersteller von Pachinko-Geräten. Wieder was gelernt. Und Fun Fact am Rande, IRM war auch für eines meiner allerliebsten Spiele auf dem NES verantwortlich, habe ich rausgefunden, und zwar, Achtung, das Hook-Lizenzspiel von 1992. Womöglich das beste Spiel, das jemals für den NES veröffentlicht wurde. Toll! Mit einem liebgewonnenen Spiel reicher verabschiede ich uns alle aus dieser Folge von Orgecool Schmökert, die uns in die Welt von Dragon Breed und die Heftseiten des Amiga Joker geführt hat. Lasst mich gerne, liebe Leute da draußen, im Discord von Orgecool oder per Mail wissen, wie euch diese neue Folge gefallen hat. In den Discord kommt ihr gratis rein, wenn ihr über die Webseite von Orgecool geht, orgecool.space, da gibt's einen Menüreiter namens Discord beitreten und schon seid ihr mit dabei. Oder ihr schreibt eine Mail an post@orgecool.space. Ich danke euch sehr für eure Unterstützung, ob nun in Form eurer Ohren, in Form eures Geldbeutels bei Steady oder beiderweise. Für mich war es eine ganz große Freude, dieses Experiment. Ich hatte viel, viel Spaß bei der Vorbereitung, bei der Recherche, im Schnitt und in der Produktion. Und ich hoffe, euch ging's ganz genauso und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Wissensschatzfundus aus den 90ern. Es war eine große Freude. Und damit tschüss, euer Drachenreiter Dom Schott.